Schauen noch kurz die Technik. Okay, jetzt. 1. Mose 41, ich lese ab Vers 38b schon vor. Da sagt der Pharao zu seinen Dienern, werden wir einen finden wie diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist. Und zu Josef sagte der Pharao, nachdem dich Gott dies alles hat erkennen lassen, ist keiner so verständig und weise wie du. Keiner so verständig und weise wie du. Stell dir vor, jemand sagt es dir. Dein Vorgesetzter, dein Chef oder der Johann oder irgendwer, der in deinem Leben eine Rolle spielt, der kommt und sagt dir, es gibt keinen Menschen, der so weise ist wie du. Was für ein Prädikat. Was für ein Prädikat. Jeder von uns wäre gern weise. Wer will sich schon nachsagen lassen, dass er dumm ist? Und also ich nicht. Und ich habe auch noch keinen kennengelernt, der gesagt hat, nee, ist schon okay, wenn ich dumm bin. Nein. Jeder würde gern das Gleiche über sich hören, wie hier der Pharao über Josef sagt. Doch was ist Weisheit und wie wird man weise? Und das möchten wir gemeinsam heute Morgen studieren. Und wenn wir über Weisheit nachdenken, dann kommen wir nicht über das Buch der Sprüche, dann kommen wir nicht dran vorbei. Und deswegen wird auch der Predigttext heute aus Sprüche 9 sein. Und wenn ihr Bibel dabei habt, darf es mit aufschlagen. Diesen Text habe ich jetzt vorne nicht an der Leinwand, da er einfach ein bisschen zu lang ist. Und wir lesen. Da fehlt jetzt eine Folie. Ja. Okay, hier, perfekt. Vielen Dank. Wir lesen Sprüche 8 und zwar ab Vers 34 und Sprüche 9 bis Vers 18. Glücklich der Mensch, der auf mich hört, indem er wacht an meinen Türen Tag für Tag, die Pfosten meiner Tore hütet. Denn wer mich findet, hat Leben gefunden, Gefallen erlangt von dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, tut sich selbst Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre 7 Säulen ausgehauen. Sie hat ihr Schlachtvieh geschlachtet, hat ihren Wein gemischt, auch ihren Tisch gedeckt. Sie hat ihre Mägde ausgesandt, lädt ein auf den Höhen der Stadt. Wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie, kommt, esst von meinem Brot, trinkt von dem Wein, den ich gemischt, lasst fahren die Torheit und lebt und schreitet einher auf dem Weg der Einsicht. Wer den Spötter zurechtweist, holt sich nur Schande und wer den Gottlosen rügt, holt sich selbst einen Makel. Rüge nicht den Spötter, damit er dich nicht hasst. Rüge den Weisen, so wird er dich lieben. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser. Belehre den Gerechten, so lernt er noch mehr. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Denn durch mich werden zahlreich deine Tage und es mehren sich dir die Jahre des Lebens. Wenn du weise bist, so bist du weise für dich und spottest du, so musst du es alleine tragen. Frau Torheit ist leidenschaftlich im Verführen, sonst kann sie nichts. Und sie sitzt an der Tür ihres Hauses auf einem Sitz auf den Höhen der Stadt, um einzuladen, die des Weges vorübergehen, die gerade halten ihre Pfade. Wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie, gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt lieblich. Und er weiß nicht, dass dort die Schatten sind in den Tiefen des Scheols, ihre Geladenen. Ja, unser Kapitel ist eingebettet in einen Abschnitt in dem Buch der Sprüche, wo es eben um die Weisheit geht als Person. Kapitel 8 wird uns die Weisheit als Person vorgestellt. Ihre Art wird uns vorgestellt, ihr Ursprung wird vorgestellt. Und bevor es dann ab Vers 34 übergeht in eine direkte Auseinandersetzung und einen Vergleich zwischen der Weisheit und der Torheit. Ist auch interessant, im Kapitel 8 die Weisheit als Person vorgestellt. Wir haben es vorher schon gesungen, wir haben es in der Textlesung auch schon gehört. Wir kommen nie an Jesus Christus vorbei. Und dass die Weisheit uns hier im Buch der Sprüche als Person vorgestellt wird, ist auch so ein Schatten schon heraus auf die Person Jesu Christi, wie es dann in Kolosser Kapitel 3 auch nochmal genannt wird. Ich werde nachher diesen Vers auch lesen. Weisheit ist eine Person, die eben einlädt, dass wir weise werden. Und wenn wir der Meinung sind, Weisheit noch notwendig zu haben, ich hoffe, wir sind alle dieser Meinung, dann sollten wir gut zuhören. Und wenn wir der Meinung sind, bereits weise zu sein, dann sollten wir unbedingt zuhören. Denn so wie es hier aus dem Film Der Pate, dieses Zitat, "So you think you're a wise guy?" Denkst du, du bist weise? In diesem Augenblick hast du dich als Tor entlarvt. Du bist nicht weise. In dem Film hatte das immer schlimme Konsequenzen für diese Person, die dachte, sie ist weise. Aber um den Film soll es nicht gehen, sondern um die Frage, was ist Weisheit? Wir alle benötigen Weisheit. Was ist Weisheit? Ich habe ein bisschen recherchiert natürlich, was sagen außerbiblische Quellen zur Weisheit. Was gilt als Weisheit im Allgemeinen? Man kommt sehr schnell zu Philosophen und philosophischen Texten, die viele Worte machen um die Frage, was ist Weisheit? Letztendlich gibt es keine endgültige Antwort im säkularen Bereich. Es gibt verschiedene Meinungen. Wenn wir die Bibel betrachten und das auch gegenspiegeln mit dem, was wir als Menschen jetzt heutzutage auch als Weisheit verstehen, dann können wir das so zusammenfassen. Weisheit ist, zur rechten Zeit das Richtige zu tun. Weisheit ist, das Wissen, das wir besitzen, zur rechten Zeit und richtig anzuwenden. Weisheit ist letztendlich Handeln. Es ist angewandtes Wissen. Viel Wissen allein ist kein Kennzeichen von Weisheit. Wer Wissen verachtet, das ist ein Kennzeichen von Torheit. Aber Wissen allein macht einen Menschen noch nicht weise. Auch ein Ungebildeter kann weise handeln. Allerdings, wie gesagt, ein weiser Mensch, der trachtet immer auch nach Wissen. Und wir alle leben in den täglichen Herausforderungen des Lebens, weise Entscheidungen zu treffen. Es geht dir da sicher auch wie mir, was ist weise in der und der Situation zu tun? Denken wir einfach nur mal an unsere Lebensplanung. Was ist weise, wie wir unser Leben planen, womit wir unser Leben füllen? Was ist weise in zwischenmenschlichen Konflikten? Dann kommen wir oft ans Ende unserer Weisheit, wie wir so schön sagen. Was ist richtig zu tun? Gilt es in einem Konflikt mal ein härteres Wort zu sprechen, das Wahrheit ist, das notwendig ist zur Korrektur, oder gilt es ein gnädiges, liebendes Wort zu sprechen? Natürlich soll auch ein korrigierendes Wort immer in Liebe kommen. Aber ihr versteht, was ich meine. Ist es dran, den Finger in die Wunde zu legen, oder ist es dran, zum Beispiel in einem Ehekonflikt, die Schwächen auch des anderen einfach zu tragen und nicht sie aufzudecken, sondern einfach drüber hinwegzugeben, so wie Gott ja auch über unsere Schwächen Tag für Tag hinweggeht. Was ist weise in unserem Handeln, in unserem Tun? Ich denke, wenn wir alle dieses Buch hätten, wo wir nachschlagen könnten, okay, in der und der Situation ist das Richtige, das wir tun sollen. Wir wären alle froh und wir würden dieses Buch lieben. Gott hat es uns fast genauso leicht gemacht. Er hat uns ein Buch gegeben, in dem wir nachlesen dürfen. Und noch viel besser, er ist unser Vater, wenn wir an Jesus Christus glauben und wir dürfen mit ihm sprechen und wir dürfen ihn fragen, was ist weise hier in der Situation? Was sollen wir tun? Was ist Weisheit? Weisheit ist zur rechten Zeit und richtig angewandtes Wissen. Und da wir aber alle in dieser ständigen Herausforderung leben, weise Entscheidungen zu treffen, wollen wir uns diese Frage auch beantworten jetzt. Was ist Weisheit und wie werden wir weise? Ja, wir wollen weise werden. Wir alle haben diese Weisheit ja notwendig. Und deswegen habe ich die Predigt in drei Punkte gegliedert. Einmal werden wir uns damit auseinandersetzen über die Notwendigkeit einer Entscheidung. Gerade hier in dem Sprüche 9 drängt sich das auf. Es gibt zwei Parteien, die einladen. Die Weisheit und die Torheit. Wir wollen darüber nachdenken, was ist denn die Quelle der Weisheit? Auch das kommt hier aus Kapitel 9 in Sprüche 9 und dann werden wir ein bisschen weitergehen und werden uns die Frage stellen, okay, wenn wir Weisheit notwendig haben, wenn du am Ende auch feststellst, du brauchst Weisheit, so wie ich auch festgestellt habe, ich brauche Weisheit jeden Tag aufs Neue, wie werden wir denn weise? 4 Schritte, und die Liste ist nicht vollständig, aber 4 Schritte, wo wir starten können damit, wo wir sagen können, okay, wir sind hier, und wir wollen weise werden. Was können wir tun? 4 praktische Schritte eben, um weise zu werden. Damit möchten wir dann nachher auch abschließen. Der erste Punkt ist eben die Notwendigkeit einer Entscheidung. Weisheit ist nichts, was man geschenkt bekommt von Geburt an. Ja, es ist nichts, was man in den Schoß hineingelegt bekommt und was einem vielleicht durch die Eltern weitergegeben wird. Ja, wir können bei den Eltern vielleicht weises Verhalten feststellen und lernen. Aber zuerst kommen wir auf diese Welt und wir besitzen Weisheit nicht. In Versen 2 und 3 und 14 bis 15, da werden beide eben beschrieben als Werbende und Einladende. Also beide, die Weisheit und die Torheit, werben darum, dass wir zu ihnen kommen und sie buhlen letztendlich um die Unverständigen. Und die spannende Frage ist in diesem Abschnitt, wohin wird der unverständige Mensch, der nicht weise Mensch sich richten? Wohin wird er gehen? Zu der Weisheit, die am Ende Leben verspricht, ein Leben in Fülle, oder zu der Torheit, die schnellen Gewinn verspricht, deren Ende jedoch die Tiefen des Scheols sind, des Totenreiches, wie es hier geschrieben steht. Und dieses Angebot, es geht an jeden Menschen hinaus. Diese zwei Parteien werben, die Weisheit und die Torheit, diese zwei Personen werben darum, ihnen Glauben zu schenken und zu schenken. Und wer es noch nicht gemerkt hat, ich selber definiere uns, mich auch eingeschlossen, hier in diesem Text als einer dieser Unverständigen, um den geworben wird. Wir nehmen diese Rolle ein, des Unverständigen. Und wir müssen die Entscheidung treffen. Ich habe gesagt, was so geschrieben steht in der Welt über Weisheit. Und mancher denkt, wenn er das vielleicht liest, boah, was reden die eigentlich? Weisheit ist, einfach schon mal vorweg, dass wir die Angst verlieren. Weisheit ist nichts, was versteckt ist, was verborgen ist, etwas, was man irgendwie mystisch sich aneignen kann durch irgendwelche tiefen Meditationen oder irgendwelche Eingebungen, Offenbarungen von oben und von außen, von irgendwo her. Weisheit ist nichts, was sich versteckt selber, sondern Weisheit ist und wird hier beschrieben in Sprüche 9 als etwas, was aktiv einlädt. Ja, sie hat ihre Mägde ausgesandt, steht hier, und sie lädt ein, dass man zu ihr kommt und Weisheit in Anspruch nimmt. Die Menschen suchen nach Weisheit überall und sie gehen die verrücktesten Wege auf dieser Suche daran, weise zu werden. Sie nehmen Entbehrungen in Kauf, sie kasteien sich selbst, sie führen gewisse Rituale durch, nur um Weisheit zu bekommen und zu erlangen, die Erleuchtung zu bekommen. Und am Ende finden wir diese Weisheit immer nur in der Person, die uns in der Bibel vorgestellt wird, in Jesus Christus. Aber was kennzeichnet diese beiden, Torheit und Weisheit, diese beiden Personen? Was haben sie gemeinsam und was unterscheidet sie? Das erste habe ich schon genannt, beide sind verfügbar. Beide werben um den Unverständigen. Ja, sie sitzen beide in den Höhen der Stadt, wie es hier heißt, und laden ein, wer an ihnen vorbeigeht. Komm, die Weisheit zu meinem gedeckten Tisch. Oder die Torheit, komm zu schnellem Gewinn. Beide werben aktiv. Und auch das habe ich schon erwähnt, die Weisheit, sie lädt ein, zum gedeckten Tisch zu kommen und sich von der Torheit abzuwenden. Auch interessant. Und das finden wir in den Versen 4 bis 6. Ich lese die nochmal. Wer unerfahren ist, der kehre ein. Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht, sie kommt, esst vom Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt. Lasst fahren die Torheit und lebt und schreitet einher auf dem Weg der Einsicht. Die Weisheit wirbt um Menschen, die bereits in Torheit sind. Ja, die in Torheit leben. Sie lädt ein, sich für das Leben zu entscheiden und für den Weg der Einsicht eben. Sie lädt ein, Weisheit zu empfangen. Und das ist das Interessante, auch wenn wir über Weisheit nachdenken und Torheit, dann müssen wir erstmal davon ausgehen, dass wir und jeder Mensch zuerst in der Torheit schon gefangen ist. Und so charakterisiert sich auch die Torheit. Die Torheit wird beschrieben als eine Frau, die nichts anderes kann, als zu verführen. Sie hat keinen gedeckten Tisch. Ja, sie wird nicht beschrieben als jemand mit gedecktem Tisch, sondern sie hat nur Worte und Lügen. Und die Beschreibung finden wir dazu in Versen 13 bis 18. Frau Torheit ist leidenschaftlich im Verführen, sonst kann sie nichts. Sie sitzt an den Türen ihres Hauses, auf dem Sitz, auf den Höhen der Stadt, um einzuladen, die des Weges vorübergehen, die gerade halten ihre Pfade. Wer unerfahren ist, der kehre hier ein. Also sie verkündet eigentlich das Gleiche wie die Weisheit. Sie sagt, hier bei mir findest du Weisheit. Wer unerfahren ist, der komme zu mir. Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie, gestohlenes Wasser ist süß, heimliches Brot schmeckt lieblich. Und er weiß nicht, dass dort die Schatten sind in den Tiefen des Sheols ihre Geladenen. Wenn wir das so lesen, dann ist eigentlich klar, was erstrebenswert ist. Keiner muss lange darüber nachdenken, jawohl, wir wollen der Weisheit nachrennen, weil die Weisheit hat den gedeckten Tisch. Ja, Brot und Spiele, wer kein Essen bietet, der hat auch keine Gäste, kann man so sagen in unserer Gesellschaft. Die Weisheit hat den gedeckten Tisch. Und trotzdem fallen viele Menschen, fallen auch wir immer wieder auf die Torheit hinein. Und wenn wir nochmal daran denken, dass Weisheit bedeutet, im Leben richtige und gute Entscheidungen zu treffen und dies in Verbindung bringen mit den Lügen der Torheit, dann wird uns klar, was das Problem ist. Das Problem sind eben diese Lügen, die uns zum Fallstrick werden. Und die Ausgangslage ist, wie wir ja gelesen haben, Vers 6 eben, die Weisheit wirbt um Menschen, die in der Torheit schon gefangen sind. Die Torheit verführt letztendlich die Menschen, die ihr schon längst zugehörig sind, die ihr schon längst nachlaufen. Und deshalb sind wir auch in der Gefahr, der Torheit unser Gehör zu schenken und nach ihren Ratschlägen zu handeln. Ja, weil der gefallene Mensch ohne Jesus Christus und auch der erlöste Mensch letztendlich diesen alten Menschen noch in sich trägt, der dieses eine Ohr noch hat für die Lügen der Torheit, für schnellen Gewinn, für gestohlenes Brot oder gestohlenes Wasser und heimliches Brot, wie es hier heißt. Die Jagd nach dem schnellen Gewinn, das Erreichen unserer Ziele über Abkürzungen, die macht es zu einer Gefahr in unserem Leben, dass wir eben der Torheit aufsitzen. Wir alle wählen immer den Weg des geringsten Widerstandes. Das ist natürlich, dass wir das tun als Menschen. Wir wollen so wenig Probleme wie möglich, wir wollen so wenig Unannehmlichkeiten wie möglich. Und genau an dieser Stelle setzen die Lügen der Torheit an, die eben verkünden, bei mir findest du das gleiche Ergebnis wie das, was die Weisheit dir verspricht. Aber wer weise handeln möchte, der darf keine Abkürzung nehmen. Das Richtige und Gute zu tun erfordert immer mehr Aufwand, es erfordert immer mehr Einsatz. Und es ist oft auch mit mehr Schmerzen verbunden als die kurzfristige Lösung, die Lösung über Abkürze. Die vermeintlichen Abkürzungen im Leben führen oft in eine Sackgasse. Und ich gehe davon aus, dass der eine oder andere von euch hier genauso wie ich auch davon berichten kann, dass wenn wir im Leben irgendwo einen kurzen Weg wählen wollten, um irgendein Problem zu beseitigen, wir am Ende festgestellt haben, oh, das Problem ist noch größer. Weil wir aber alle das in uns tragen, diesen Wunsch nach möglichst wenig Widerstand, sind wir anfällig für die Lügen der Torheit. Und wir halten diesen schnellen Gewinn oft höher als das, was Gott uns verspricht, durch Gott wohlgefälliges Handeln. Aber ohne Gott gibt es keine richtigen Handlungen. Und ohne Gott gibt es damit auch keine weisen Entscheidungen, die wir treffen können. Ich habe ein Zitat irgendwo, glaube ich, aufgeschnappt. Ich weiß leider nicht mehr, wer das gesagt hat oder woher ich es habe. Und da hieß es eben, Gottes Segen kommt immer auf Gottes Wegen. Und wir neigen manchmal dazu, der Torheit Glauben zu schenken und zu denken, jawohl, wir können auch auf Nicht-Gottes Wegen zu Segen kommen. Aber damit würde Gott sich zum Lügner machen. Und da merken wir schon daran, dass dieses Denken ein gefährliches Spiel ist. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, zu der Frage der Quelle der Weisheit. Wo finden wir Weisheit? Was ist die Quelle der Weisheit, wenn ohne Gottes Segen oder wenn Gottes Segen immer nur auf seinen Wegen kommt? Wo ist die Quelle der Weisheit zu finden? Und es sollte uns nicht viel überraschen, dass wir das hier in Sprüche 9 auch beschrieben finden und dass dahinter Gott steckt. Aber bevor wir zu den Versen 10 und 11 kommen, geht Salomo darauf ein oder gibt so nochmal einen Tipp mit, So nach dem Motto, warum es sich nicht lohnt, einen Toren überhaupt zurechtzuweisen. Und letztendlich stellt er den Spötter und den Toren hier mit einem Gottlosen gleich. Das ist auch interessant. Er stellt diesen Menschen, der nicht der Weisheit nachgeht, mit einem Gottlosen gleich. Es lohnt sich nicht, den zu unterweisen. Es lohnt sich nicht, einen Toren zu unterweisen. Warum? Weil er dich sogar noch beschädigt dabei. Ja, du kannst selber noch Schaden davon tragen, wenn du versuchst, einem Toren Weisheit zu lehren. Er wird es nicht zu schätzen wissen. Im Gegensatz würde er dir vielleicht noch Schaden hinzufügen. Nachdem er das dann so genannt hat, nennt er dann die Quelle der Weisheit beim Namen. Die finden wir ab Vers 10. Da heißt es, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und Erkenntnis des Alleinheiligen ist Einsicht. Denn durch mich werden zahlreich deine Tage, es mehren sich dir die Jahre des Lebens. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Warum das? Eigentlich ganz einfach. Niemand ist gut als nur einer. Gott, sagt Jesus selbst in Lukas 18, Vers 19. Und weil Gott als einziger gut ist, ist er das Siegel für Güte schlechthin. Es gibt kein Gutes auf dieser Welt, das nicht von Gott kommt. Gott ist die Güte, übrigens auch eine Frucht des Geistes, Güte. Ja, und damit ist nicht unbedingt nur Barmherzigkeit gemeint. Wir bringen Güte oft, ein gütiger Mensch, der ist ein großzügiger Mensch, ein barmherziger Mensch. Ja, Barmherzigkeit ist eine andere Frucht des Geistes, die müssen wir genau lesen. Güte, dieses Gute tun, das Richtige tun, das tun, was dem Gütesiegel Gottes entspricht. Deswegen beginnt Weisheit bei Gott. Oder wie es hier heißt, eben die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wir finden keine Weisheit, wir finden nichts Richtiges, wir finden nichts Gutes, wenn wir nicht bei Gott beginnen. Alles andere ist beschmutzt. Alles andere ist menschlich belastet, behaftet, egal wie gut gemeint. Es gibt viele Menschen, natürlich auch ohne Gott, die Gutes tun anderen Menschen. Ja, in den Augen der Menschen tun sie Gutes. Selbst in unseren Augen müssen wir sagen, jawohl, sie tun Gutes. Sie handeln barmherzig, sie sind großzügig, sind friedfertig und so weiter. Aber letztendlich, Gottes Maßstab entsprechen sie nicht, weil die Quelle nicht Gott ist. Wenn ein Mensch Gutes tut aus der Quelle von Gott, dann ist das dieses Handeln, das dann auch dem Gütesiegel Gottes eben entspricht. Und wenn ein Mensch sich eben nicht vor Augen führt, dass er einmal Rechenschaft abgeben wird vor diesem Gott für sein Handeln, dann ist er eben ein Narr. Und wir finden es beschrieben in Römer 1 und die Verse 21 und 22 möchte ich uns kurz vorlesen. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Der Mensch ohne Gott denkt sich weise. Er gibt sich auch die allergrößte Mühe, weise zu handeln. Aber am Ende ist er zu einem Narr geworden, weil er nicht danach gefragt hat, wer ist denn die Weisheit in Person? Unsere eigenen Überlegungen sind Torheit, wenn wir nicht Gott als Gott betrachten. Ja, und wenn wir Gott als das echt und ernst nehmen, was er ist, als der Schöpfer, als der Erhalter des Universums, als unser Vater, als der, dem wir auch Rechenschaft schuldig sind. Gleichzeitig natürlich im Wissen, dass bei ihm großes Erbarmen ist und Barmherzigkeit, dass er großzügig ist, auch uns zu vergeben, wenn wir sündigen, wenn wir falsch handeln, wenn wir dumm handeln. Wenn wir nicht nach Gott unser Denken und Handeln ausrichten, nach seinem Wesen und Geboten, dann handeln wir töricht. Und genau deshalb lohnt es sich auch nicht, Spötter zu unterweisen, weil der Spötter ein Gottloser ist. Wie willst du einem gottlosen Menschen beibringen, er soll auf Gottes Worte hören und reden? Bevor ein Mensch göttlich weise handeln kann, braucht dieser Mensch Jesus Christus, er braucht eine Wiedergeburt. Und sonst ist es unnütz, ihn zu unterweisen. Und da machen wir Christen oft einen Fehler. Wir begegnen Menschen, die noch keine Kinder Gottes sind, die Jesus nicht kennen. Und wir fangen an, moralisch mit ihnen zu debattieren über irgendwas in der Gesellschaft oder in ihrem Leben. Homosexualität, Ehebruch, Kriege, Gewalt, übles Reden, Sexualität, was auch immer. Und wir versuchen, die Menschen über moralische Dinge irgendwie zu korrigieren. Es ist töricht, das zu tun, sagt uns hier Sprüche 9. Weil dieser Mensch ohne Jesus Christus, ohne Gott, er hat keine Basis für das göttlich Gute. Und da gehen wir aber oft auch, ja, fallen wir immer wieder in diese Falle hinein, und wir beginnen bei den Moralthemen, weil die sind auch leichter zu sprechen, als über Jesus Christus zu reden und darüber, dass die Person ohne Jesus Christus verloren geht und ewige Hölle dieser Person droht. Da reden wir lieber darüber, dass Gott gut ist und moralisch sehr gut und was seine guten Gebote sind. Wir kommen nicht zum Kern des Problems der Person, dass ihr Weisheit mangelt, und diese Weisheit ist in der Person Jesus Christus zu finden. Wer Gott nicht als Gott anerkennt, der kann nicht weise handeln. Gib dem Weisen, belehre den Gerechten. So lernt er noch mehr und wird weise. Und es stellt sich die Frage, was heißt Gott fürchten? Wenn wir hier gelesen haben, die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Was heißt es, Gott zu fürchten? Und diese Frage, die beginnt bei uns persönlich. Ja, die Frage muss jeder selber beginnen, für sich zu behandeln. Wir finden im Vers 12 eben diesen Aufruf, dass jeder, der weise ist, weise sein soll für sich. Weil die Konsequenzen unserer Entscheidung, die sind unausweichlich. Wir kommen nicht dran vorbei als Menschen. Wir werden am Ende feststellen, ob wir weise waren auf dieser Welt oder nicht. Und entweder du bist weise und dann dient dir das zum Leben, oder du bist töricht und dann bist du ein Spötter und dann musst du es alleine tragen. Und es ist keiner, dem du Verantwortung geben kannst. Und jetzt aber nochmal die Frage, wenn die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist, was bedeutet es, Gott zu fürchten? Und in den 4 Schritten wollen wir das uns gleich anschauen dann. Aber davor kurz ein Blick, auch ein Punkt, der uns einfach dazu hinbringt, wie kommen wir dazu, überhaupt Gott zu fürchten? Ein Punkt, den uns Psalm 90, Vers 12 nennt, werden ihn nachher lesen, da heißt es, lehre uns zu zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Warum beginnt bei der Erkenntnis unserer Sterblichkeit auch die Furcht des Herrn? Weil wir dann merken, unser Leben ist ein Zeitraum. Und darüber hinaus gibt es noch etwas viel mehr, viel Größeres, etwas viel Längeres, etwas ohne Ende. Und wir beginnen, den zu fürchten in dem Augenblick, der über dieses Ewige bestimmt, der ewig ist. Gott fürchten, von ihm Belehrung anzunehmen und danach handeln, das ist der Anfang der Weisheit. Und die Weisheit lädt uns ein, und ich weiß nicht, ob du jetzt durch die 2 Punkte festgestellt hast, okay, ich brauche auch Weisheit, oder ob du vielleicht denkst, okay, nee, eigentlich bin ich weise. Ich gehe davon aus, dass du gesagt hast, du brauchst auch Weisheit. Und dann möchte ich dir 4 Schritte mitgeben, die ich hilfreich finde bei der Frage, okay, und jetzt? Ich soll weise werden. Wie werde ich weise? 4 Schritte zur Weisheit. Und der erste Schritt ist eben, fürchte Gott, beachte seine Gebote und lass dich belehren. Und ich habe ein paar Bibelstellen jeweils herausgesucht, die uns dazu, ja, oder die das eigentlich bestätigen und die sagen, was das bedeutet. Die erste Stelle finden wir in Psalm 19, Vers 8. Da heißt es, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Einfältigen weise. Fürchte Gott, beachte seine Gebote, lass dich belehren. Der Anfang auf dem Weg zur Weisheit, er beginnt beim Lesen der Bibel, bei dem Lesen von Gottes Wort. Gott hat uns sein Wort gegeben in einer Form, in der wir es lesen und verstehen können. Und er wird durch seinen Geist zu uns sprechen, durch sein Wort. Es ist also gar nicht schwer, anzufangen, weise zu werden. Oftmals ist es nur eine Entscheidung, auch im Alltag. Möchte ich weise werden, nehme ich Gottes Wort zur Hand, höre ich darauf, was Gott zu sagen hat. Da beginnt es. Der nächste Punkt ist auch wichtig, weil wenn der nicht gegeben ist, dann bringt auch Gottes Wort lesen letztendlich nichts. Und zwar in Sprüche 12, Vers 15 finden wir das. Alle Tage, ich meine 15, Vers 12, Entschuldigung. 12, Vers 15, der Weg des Narren erscheint in seinen eigenen Augen recht, der Weise aber hört auf Rat. Der erste Schritt auch auf dem Weg zur Weisheit ist zu erkennen, dass wir Weisheit brauchen, dass wir Rat brauchen. Ja, jeder, ein Tor dünkt sich selber weise. Der größte Narr auf der Straße, der denkt von sich selber immer noch, er ist der weiseste Mensch. Ja, oder beim Fußball, vor dem Fernseher sitzen zig Millionen Trainer, die es besser wissen. Ja, so ist es auch im Leben. Jeder Mensch weiß es besser und jeder denkt, er ist weise. Und wir dürfen nicht so eingebildet sein, sondern wir müssen auf Empfang gehen und letztendlich empfänglich sein für den Rat Gottes, den Gott uns gibt. Und dann der nächste Punkt, Sprüche 19, Vers 20. Wieder ein Punkt, wo wichtig ist, wo es heißt, höre auf guten Rat und es geht noch einen Schritt weiter und nimm Zucht an, damit du für die Zukunft weise wirst. Wenn wir in Zukunft weise werden sollen, dann müssen wir eben Kritik annehmen. Wir müssen es letztendlich schätzen, kritisiert zu werden. Ein früherer Arbeitskollege von mir hat mal gesagt, es ging um Tischfußball, also nicht so gerade die ernsteste Sache im Leben. Dann sagt er, nur Niederlagen bringen mich weiter. Ja, er war sehr eingebildet über sein Können. Dann hat er irgendwie den Spruch halt geklopft und nur Niederlagen bringen mich noch weiter im Tischfußball. Nur Kritik bringt uns weiter. Wenn wir nicht offene Ohren haben auf Kritik, auf Menschen, die in unser Leben hineinsprechen, die uns vielleicht auch manchmal an wunden Punkten erwischen. Wenn wir das nicht hören und abtun, so nach dem Motto, wer bist du, dass du mir überhaupt was zu sagen hast, dann sind wir schnell dabei als Menschen. Wir finden immer genügend Gründe, Kritik abperlen zu lassen. Aber letztendlich sollten wir Kritik schätzen, wir sollten sie hören, darüber nachdenken, mit Gottes Wort spiegeln und danach handeln, um weiser zu werden. Natürlich vor allem durch Gottes Wort. Auch Gottes Wort kritisiert uns. Ja, und es hält uns einen Spiegel vor Augen und sagt, Daniel, an der Stelle liegst du falsch. Und auch da können wir schnell es wegreden und sagen, so nach dem Motto, ah, das machen doch alle, ist doch menschlich. Nee, Moment. Wir wollen göttlich leben, nicht menschlich leben. Und wenn Gottes Wort uns kritisiert und etwas aufdeckt, dürfen wir auch zuhören, diese Kritik annehmen. Schätzen wir diese Kritik, nehmen wir Ratschläge an, hören wir auf Gottes Gebote, auf seinen Reden. Der zweite Schritt ist, mach dir bewusst, dass dein Leben nicht ewig ist. Da gehen wir jetzt schnell drüber hinweg. Ich habe es schon vorgelesen, Psalm 90, Vers 12. Erkenne, dass du sterblich bist, auf dass du weise wirst. Wenn du Menschen fragst, was würdet ihr in euren letzten 24 Stunden, die ihr zu leben habt, tun? Sie würden etwas anderes tun, als wenn sie noch 10 Jahre zu leben hätten. Das Bewusstsein, dass unser Leben kurz ist und dass wir sterblich sind, bringt uns dazu, dass wir jede unserer Handlungen auf die Goldwaage legen und fragen, ist das weise? Verbringe ich meine kostbare Zeit mit dem Richtigen? Tue ich das Richtige? Sei dir deiner Sterblichkeit bewusst, worauf kommt es im Leben an? Diese Frage solltest du dir immer wieder stellen, vielleicht tagtäglich. Diesen Tag möchte ich bewusst leben, wie wenn es mein letzter wäre. Was hat dann Wert, dass wir es noch tun? Was nicht? Der Schritt 3 ist dann, achte auf das Handeln und die Taten Gottes. Finden wir auch schon an Mose geschrieben in 5. Mose, wo Mose diesen Befehl weitergibt, auch an das Volk, und sagt, wenn ihr ins gelobte Land kommt, dann erzählt euren Kindern immer wieder von den großen Taten Gottes, wie er Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Schön, dass es im Camp Thema war, der Exodus. Da kann man viel lernen und die Bibel sagt, dass uns das niedergeschrieben ist, dass wir lernen dürfen von den Israeliten damals. Wir dürfen lernen, wie Gott handelt, wie Gott ist. Und im Psalm 107, da finden wir das auch nochmal beschrieben, Psalm 107, Vers 43. Wer ist weise, der merke sich dies und sie sollen die Gnadentaten des Herrn sorgsam beachten. Wir finden Gottes Taten in der Bibel niedergeschrieben und wir erleben Gottes Taten auch selber im Alltag. Und oft erkennen wir aber sein Handeln gar nicht in unserem Alltag, weil wir es so als selbstverständlich hinnehmen. Wir sollen sorgfältig darauf achten, wie Gott handelt, wie er ist, was er damals getan hat, was er in deinem Leben getan hat, in meinem Leben getan hat, was er bei anderen Menschen getan hat um uns herum. Darauf sorgfältig achten macht uns weise, wenn wir das tun. Und der vierte Schritt ist eben, zeig mir deine Freunde und ich weiß, wer du bist. Pflege Umgang mit Weisen, nicht mit Törichten. Interessanterweise so diese Ratgeber in der Welt, so Motivatoren und was weiß ich was, die sagen alle fast auch immer das Gleiche, trenn dich von negativen Menschen. Okay, wir haben Jesus. Weil Jesus uns gesandt hat, gehen wir zu Menschen, auch zu negativen Menschen, um ihnen das Evangelium zu erzählen. Aber eins können wir wiederfinden in der Bibel. Und zwar ist es dieses Prinzip, wer sich mit Weisen abgibt, wird weise. Und wer sich mit Törichten abgibt, wird töricht. Und was heißt das jetzt für uns? Dürfen wir keine Menschen, die töricht sind, mal am Tisch sitzen haben? Nein, das heißt das natürlich nicht. Ich lese kurz aber den Vers. Wer mit Weisen umgeht, wird weise. Aber wer sich mit Toren einlässt, dem wird es schlecht gehen. Was bedeutet das in unserem Leben ganz praktisch? Wer sind deine engsten Freunde? Wer sind deine Ratgeber? An wem orientierst du dich? Wer ist es, der für dich Maßstab ist? Ja, ich habe in einer Sache gerade in Metzingen, bin ich am Überlegen, muss ich da was sagen oder halte ich lieber meinen Mund? Und ich habe mich dazu durchgerungen, ich will was sagen. Und dann habe ich einen guten Freund gefragt. Ich habe gesagt, hör mal, ich möchte was sagen. Und dann hat er gesagt, ich sage jetzt mal nichts dazu. Und dann habe ich gesagt, okay, eigentlich wollte ich einen Ratschlag. Da habe ich ihm später nochmal geschrieben, eigentlich wollte ich schon von dir hören, ob das jetzt weise ist, was ich tun will oder nicht weise ist, was ich tun will. Dann haben wir nochmal telefoniert, dann haben wir doch einen Ratschlag gegeben. Ja, es ist manchmal auch gut, wir geben nicht vorschnell Ratschläge, ja, weil manchmal verhindern wir dann auch durch unsere eigene Brille wieder, dass der andere das Richtige tut. Aber mit wem gibst du dich ab? Wer prägt dich? Wer prägt dich? Und du musst in deinem Leben tatsächlich die Toren identifizieren. Nicht, dass du keinen Kontakt mehr mit ihnen hast, sondern dass du weißt, diese Menschen, die setzen nicht auf Gott und auf die Weisheit Gottes, sondern diese Menschen sind Ratgeber aus ihrem eigenen Verstand. Das muss uns bewusst sein. Mit wem wir uns abgeben, der prägt uns. Wir können nicht nur mit Toren abhängen und denken, wir sind immer noch weise am Ende. Wir werden am Ende genauso zum Narr werden. Also prüfe, betrachte, mit wem gibst du dich ab? Wer sind deine Menschen, die wichtig sind? Deren Rat für dich Wert hat. Es muss ein Rat sein, der aus Gott entspringt. Damit schließt sich eigentlich schon wieder aus, dass wir ungläubige Menschen als engste Ratgeber nehmen. Ohne sie diskriminieren zu wollen. Natürlich nicht. Wir wollen ihnen von Jesus erzählen. Sie sollen zu Jesus kommen. Aber sie haben einen anderen Vater. Prüfe, wer ist dein Ratgeber? Pflege Umgang mit Weisen, nicht mit Törichten. Der Folie möchte ich schließen. Keiner ist so weise und verständig wie du. Dieses Prädikat, das Josef bekommen hat, das wir alle gerne für uns selber bekommen würden, das würde uns so richtig runtergehen wie Öl, wenn wir sowas hören würden. Zum Glück sagt es uns niemand. Wahrscheinlich würden wir hochmütig werden, eingebildet, würden denken, okay, jetzt haben wir die Weisheit, wir brauchen sie nicht mehr. Aber das muss das Ziel sein. Und die Bibel gibt uns hier in Sprüche 9, nochmal stellt sie uns dieses Bild vor Augen, dass die Weisheit und die Torheit einleiten und das letztendlich eine Entscheidung ist, wem wir nachlaufen. Die Weisheit beginnt bei einer Person, bei Jesus Christus. Das finden wir in Kolosser 3 beschrieben. Da heißt es, 2 Vers 2, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind, in ihm als Person. Ist ja auch logisch. Wenn Gott Weisheit ist, dann ist Jesus Weisheit. Und wenn Jesus der Weg zum Leben ist und die Weisheit der Weg zum Leben ist, dann ist die Weisheit und Jesus Christus ein und dieselbe Person. Bei Jesus Christus beginnt es, dass wir weise werden dürfen. Und wenn du schon ein Kind Gottes bist und in deinem Leben weiser werden willst, dann beginn neu auch nochmal neu, Gottes Gebote zu lesen, auf sein Reden zu hören, das Leben Jesu zu betrachten, daran werden wir auch weise. Es färbt auch ab, wenn wir uns mit ihm beschäftigen, mit ihm Zeit verbringen. Und geh diesen Weg, geh diesen Weg. Letztendlich können wir sagen, Weisheit ist am Ende nur eine Entscheidung, die wir treffen können. Und gleichzeitig ist es aber auch das Schwerste, die wir nur durch die Gnade Gottes auch im Alltag Tag für Tag treffen dürfen. Deswegen, wenn dir Weisheit mangelt, bitte Gott um Weisheit für dein Leben, für deinen Alltag, für deine Entscheidungen, die du triffst jeden Tag. Dankeschön.